Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life-Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Heute ist Silke Schönweger bei mir zu Gast. Ich kenne Silke aus meiner Podcast-Gruppe, wo ich das Podcasten gelernt habe. Und die Silke konnte das schon ziemlich gut, als ich gestartet bin. Und wer von euch meinen Podcast von Anfang an verfolgt, dem oder derjenigen dürfte aufgefallen sein, dass ich mit der Silke schon meinen Podcast-Trailer einsprechen durfte. Bei mir um gute Gespräche gehen soll, wollte ich das natürlich schon direkt im Trailer so starten. Also da an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Die Silke lebt im schönen Südtirol und ist als Online-Marketing-Expertin und Content-Coach unterwegs. Ist aber beruflich komplett anders gestartet. Sie kommt nämlich aus Nordrhein-Westfalen, hat Jura und Verwaltungswissenschaften studiert und dann als Beamtin beim Deutschen Marken- und Patentamt in der Patentverwaltung gearbeitet. Ich würde sagen, das ist sowohl auf der Landkarte als auch im Lebenslauf eine ziemliche Wegstrecke. Und ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit euch mehr darüber zu erfahren und sage, liebe Silke, herzlich willkommen bei den Work-Life-Stories.
Vielen, vielen Dank für die tolle Einführung und es ist schön, irgendwie das nochmal so zusammengefasst zu hören. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist heute. Wie gesagt, du kommst aus dem sehr schönen Rheinland, hast dann einen Abstecher über München gemacht und lebst in Parchins im schönen Südtirol in der Nähe von Meran. Okay. Ich sag's jetzt mal kulinarisch, du hast Sauerbraten und bayerische Breze eingetauscht gegen Knödelbrot und Gewürztraminer.
Ja, genau, so könnte man das sagen.
In die Berge verschlagen.
Ja, tatsächlich ist die Liebe schuld. Also ich habe vor über 17 Jahren meinen Mann kennengelernt über ein Online-Spiel tatsächlich, was wir zusammen gespielt haben. Und in dieser Gruppe, in der wir gespielt haben, haben wir uns dann irgendwann in Köln persönlich kennengelernt. Und ja, und dann war es passiert und dann haben wir uns so nach und nach angenähert. Also er hat dann erst eine Weile bei mir gelebt und dann habe ich gesagt, okay, oder er wollte wieder zurück nach Südtirol gehen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und dann habe ich gesagt, ich folge ihm, ich komme ihm immer näher und bin dann eben über München auch ausgewandert, ja.
Das Stichwort ist dann ja so ein bisschen online, was sich durchzieht bei dir. Und die Liebe ist dann ja sowieso für mich einer der schönsten Gründe für so eine große Veränderung. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich das höre. Genau. Silke, wenn du deinen Tag heute startest, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einem Tagesstart jetzt bei dir in Südtirol und einem Tag in München in deiner ursprünglichen Tätigkeit?
Ich müsste eigentlich erst mit einer Gemeinsamkeit anfangen, denn ich starte immer früh in den Tag. Also ich bin irgendwann von der Eule zur Lerche geworden oder wie man das nennt. Und heute, dadurch, dass ich Mama bin, dreht sich aber am frühen Morgen eben auch mehr um meine Tochter oder um meine Familie als in München, wo ich ja als Single unterwegs war quasi. Also schon in einer Beziehung, aber ich war unter der Woche immer alleine. Von daher hat es Gemeinsamkeiten, denn ich starte immer so früh in den Tag, dass ich Zeit für mich habe, also für Meditation und Journaling. Und dann geht's halt hier um die Familie und in München bin ich dann direkt zur Arbeit gefahren. Ich habe oft schon um 6 Uhr angefangen zu arbeiten.
Das ist sehr früh, ja. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich dich auf ganz vielen Bildern in deiner Kommunikation mit Kaffeetasse gesehen habe.
Ja, das stimmt. Und das ist auch was ich schon, glaube ich, seit meinem ersten Studium durchzieht. Also der Kaffeegenuss, den darf ich ganz groß schreiben oder den schreibe ich ganz groß. Und der ist hier tatsächlich auch nochmal ein ganz anderer, muss ich sagen.
Glaube ich.
Also das ist doch schon noch ein Unterschied.
Das kann ich mir vorstellen. Also da bist du dann ja schon mal richtig angekommen, was denkst du?
Ja, genau.
Ich wollte jetzt aber nochmal ein bisschen zurückkommen auf deine berufliche Vergangenheit, aus der oder möchte zurückkommen auf die Patentverwaltung. Ich glaube, jede und jeder von uns hat ja schon mal das Gefühl gehabt, ich müsste nur eine coole Sache erfinden und dann wäre eine ganze Reihe meiner Probleme im Leben gelöst. Ich stelle mir das ja total spannend vor in der Patentverwaltung. Ist ganz so einfach, dass man einfach nur was erfinden muss, ist es wahrscheinlich nicht. Aber welches war denn das coolste Patent, was du begleiten durftest? Ich wollte ein bisschen Inspiration für die Daniela Düsentriebs.
Also es gibt tatsächlich viele coole Patente, viele innovative Ideen. Was mir aber tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, das kennt man vielleicht von zu Hause, ist die Diskussion, wie rum die Toilettenrolle hängen muss. Also ob quasi das freie Blatt nach vorne hängt oder an der Wand. Manchen ist es auch ganz egal. Und es hat ein Patent gegeben, aus dem deutlich hervorgeht, dass das freie Blatt nach vorne zu hängen hat. Also so war dieses ursprüngliche Patent angelegt oder diese Toilettenrollenhalterung ausgelegt, dass das freie Blatt nach vorne hängt. Und das verwende ich immer gegenüber meiner Familie, wenn sie schon mal auf die Idee kommen, die Toilettenpapierrolle in Anführungszeichen falsch aufzuhängen.
Okay, es sind da doch die ganz einfachen Dinge häufig, oder?
Ja, absolut, absolut.
Aber da sieht man es doch mal wieder, die Idee kann gar nicht zu einfach sein, um eine gute Wirkung zu erzeugen, oder?
Ja, genau.
Ach, sehr lustig. Dein Sprung aus dem Beamtenverhältnis ins Online-Business ist in jeder Dimension ja relativ groß, würde ich sagen. Von einer sicheren Arbeitsstelle in einem Team mit einem zuverlässigen Gehalt, wahrscheinlich auch einigermaßen geregelten Arbeitszeiten, hin zur Einzelkämpferin im Ausland. Welche Gedanken hast du dir gemacht, als du dich für den Umzug entschieden hast?
Also natürlich überlegt man gut, ob man diese, ich sage jetzt mal, vermeintlich sichere Position aufgibt. Wobei das aus meiner Sicht oder aus meiner Perspektive war das ja tatsächlich keine berufliche Entscheidung, sondern es war eine familiäre Entscheidung, die die berufliche Entscheidung mitgezogen hat. Ich bin, als ich 2016 schwanger geworden bin, da standen wir natürlich vor dem Thema, wo gehen wir hin? Also gehen wir in meine alte Heimat, wo meine Familie und meine Eltern sind? Gehen wir nach Südtirol, wo seine Eltern sind? Bleiben wir in München? Letztes haben wir fast direkt ausgeschlossen. Das heißt, es gab nur rauf oder runter, sage ich jetzt mal, auf der Landkarte. Und da wir vom Einkommen her oder auch von der Situation unserer Beschäftigungsverhältnisse eine Pattsituation haben, denn er ist hier beim Land Südtirol beschäftigt, was das Gleiche ist wie im Beamtenverhältnis in Deutschland, war das tatsächlich eine Pattsituation. Und dann bin ich meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ich komme nach Südtirol. Von daher, das rein beruflich, wenn ich es hätte rein beruflich entscheiden müssen, wäre es sehr viel schwerer gewesen, glaube ich. Ja, weil mir hat auch die Arbeit in der Patentverwaltung unglaublich viel Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss ja jetzt unbedingt raus und ich fühle mich nicht wohl, sondern es war die familiäre Situation, die alles andere dann hat so mitlaufen lassen.
Es folgt dann manchmal einer eher natürlichen Logik.
Genau.
Und das stellt mich auch gar nicht mehr in Frage. Und heute unterstützt du nun Selbstständige und Unternehmerinnen dabei, einen Fokus auf ihre Marketingaktivitäten zu legen, entsprechend strukturiert in die Umsetzung zu kommen und möglichst stringent vorgehen zu können. Das war aber nicht der erste Stopp auf deiner Reise. Du bist gestartet als virtuelle Assistentin für Podcast-Service und Pinterest-Marketing. Mhm. Wie bist du dann darauf gekommen? Einfach ein Fan von Pinterest?
Das ist auch ein bisschen kurios gewesen, denn ich hatte zunächst versucht, ob ich hier halt stundenweise arbeiten kann. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und dann habe ich überlegt, was soll ich jetzt machen und habe mich mit einer Freundin unterhalten und sie hat gesagt, was würdest du denn gerne machen? Dann habe ich gesagt, ich würde gerne andere Menschen unterstützen bei ihrem Business, wie auch immer. Und dann gab es damals ein Webinar von dem, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, ist auch egal. Und der hat gesagt, das war 2019, der hat gesagt, die Dienstleistung für nächstes Jahr ist Pinterest Marketing. Und so bin ich da eigentlich erst dazu gekommen. dass ich mir überlegt habe, auch das, mir ist ja im Grunde egal, was ich mache, sage ich jetzt mal, dann schaue ich mir das mal genauer an. Und dann hat mir natürlich, das muss ich auch dazu sagen, Corona in die Hände gespielt, weil natürlich dann 2020, 2021, 2022 durch die Corona-Krise ja alle online waren und zu Hause. Und was machen die Leute? Die gucken über Google oder Pinterest, wie sie ihre Kinder bespielen, wie sie ihr Haus verschönern können, etc. pp. Und dadurch bin ich genau auf diese Welle geraten mit dem Pinterest-Marketing. Also das war jetzt keine eigene Entscheidung, dass ich gedacht habe, also das mit dem Podcast-Marketing habe ich schon gemacht, weil mich Podcast einfach interessiert. Und das Pinterest-Marketing kam halt dann dazu. Aber ich bin ja tatsächlich nicht lang virtuelle Assistentin geblieben.
Und jetzt die Frage zu deiner aktuellen Tätigkeit. Wie hilfst du deinen Kundinnen und Kundinnen? Sind es hauptsächlich Frauen, die zu dir kommen?
Genau, also ich arbeite hauptsächlich mit Frauen zusammen. Also in der Regel ist es ja so, dass diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, dieses Marketing nicht gelernt haben. Genauso wenig wie ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Nur, dass ich mich ja in den letzten 5, 6 Jahren unglaublich weitergebildet habe, durch zahlreiche Kurse etc. Und das Problem ist ja oftmals, dass dieses Marketing ist ja eine Selbstvermarktung dessen, wer ich bin und was ich anbieten möchte. Und das fällt vielen Frauen schwer. Frauen, glaube ich, schwieriger als Männern, das laut rauszureden. Und mir geht es eigentlich darum, meinen Kunden zu vermitteln, dass dieses Marketing gar nicht so schwer ist, wie sie sich das vorstellen. Man wird nur sehr beeinflusst von dem, was von außen auf einen zuströmt, was man tun sollte, um sichtbar zu werden. Also da haben ja, also es hat ja jeder einen flotten Tipp auf Lager. Und mir geht es eher darum, das Ganze zu entschlacken und wirklich zu schauen, was liegt meinen Kundinnen? Was gefällt ihnen? Was tun sie gerne? Und was ist dadurch für sie auch dauerhaft machbar, um sie eben aus dieser Überforderung rund um das Marketing rauszuholen? Und das ist eigentlich so meine Mission, würde ich sagen.
Ja, da gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen später drauf ein. Da nimmst du ja auch selbst ganz interessante Dinge vor. Du hast ein Online-Business und bist wahrscheinlich auch hauptsächlich online unterwegs. Woher kommen deine Kundinnen, also sowohl räumlich als auch fachlich?
Also ich arbeite mit Kundinnen im Dachraum zusammen, tatsächlich meistens aus Deutschland und aus Österreich. Und die werden durch Online-Angebote von mir auf mich aufmerksam, durch die Website, durch Blogartikel, Podcast, habe ich auch schon ganz viel gehabt, aber auch durch Weiterempfehlung zum Beispiel. Also dass Kunden von mir tatsächlich mir neue Kundinnen bringen, einfach weil sie zufrieden waren, wie wir zusammengearbeitet haben. Und so habe ich mir da ein Netzwerk aufgebaut. Logisch, wenn man jetzt auch online an Kursen teilnimmt, ich bin ja sowas wie ein, ich sage jetzt mal Generalist, mich kann ja theoretisch jeder brauchen, um sein Marketing zu vereinfachen. Von daher ist natürlich immer, wenn ich mich online bewege, sind da auch potenzielle Kundinnen von mir.
Mhm. Ja, stimmt. Das verbreitet sich dann, ne? Ja. Du hast ein Programm mit dem schönen Namen Alles im Griff entwickelt. Mhm. Und wenn ich es richtig sehe, ist das ein ziemlich großer Schwerpunkt deiner Arbeit. Magst du das mal beschreiben? Alles im Griff hört sich immer super an.
Genau. Ja, das ist ein Programm, was ich selber entwickelt habe, was bis in der letzten Runde dauerte es 12 Wochen, also 3 Monate. Ich habe es jetzt tatsächlich verlängert, die Betreuungszeit auf 6 Monate. Und in diesem Programm gehen wir Schritt für Schritt in 10 Modulen, ich sage jetzt mal, das ganze Marketing durch und schauen uns an, wie bin ich selber in diesem Punkt aufgestellt, was möchte ich behalten, was darf gehen, damit am Ende dieser 6 Monate ein Marketingfahrplan rauskommt, mit dem man auch tatsächlich weitermachen kann. Also so viel Marketing, wie man schaffen kann, das Marketing, was man machen möchte. Und so entwickeln wir gemeinsam einen Fahrplan, damit man danach weitermachen kann. Mir ist sehr wichtig, deswegen ist das auch immer eine 1:1 Geschichte, dass das eine ganz individuelle Sache ist, weil ich auch gemerkt habe, ich habe auch einmal versucht, das als Gruppenprogramm durchzuführen. Blaupausen funktionieren da nicht. Da ist jeder ist anders. Jeder hat andere Vorstellungen auch, hat andere Vorlieben. Und in diesen 6 Monaten arbeiten wir da ganz eng zusammen. Und ja.
Ach, das unterscheidet dich dann wahrscheinlich. Ich kenne sehr viele Programme, wo man tatsächlich als Gruppe arbeitet.
Genau.
Ja. Individuell unterwegs.
Ja. Und das, es sind auch ganz viele meiner Kundinnen Ex-Gruppenprogramm-Teilnehmerinnen, die dann sagen, ja, das war schon alles sehr ausführlich und ich habe sicher auch viel gelernt, aber mir war das zu anonym oder für mich hat das eben nicht gepasst. Und die kommen dann zu mir und dann machen wir das nochmal im 1:1, genau.
Ich habe gelesen, es geht sehr viel um Umsetzung und direkt ins Tun.
Genau.
Ja. Fällt uns das so schwer? Warum ist die Hürde so groß, dann wirklich ins Tun zu gehen? Liegt es an
der
Wahrheit, an der Angst oder Courage? Warum fällt es uns so schwer, den ersten Schritt zu gehen?
Also ich denke, es sind schon mehrere Punkte. Sicher macht der Kopf da ganz oft einen Strich durch die Rechnung. Ganz viele meiner Kundinnen sagen auch, was soll ich noch in einem Newsletter schreiben oder was soll ich noch in einem Blogartikel schreiben? Es ist doch alles gesagt worden. Also wir machen da auch ganz, ganz viel Mindset-Arbeit, nicht nur in dem Modul Mindset, sondern während der ganzen Zeit. Und das mag auch ein Stück weit die Angst vor der Sichtbarkeit sein, aber ganz oft ist auch einfach das Nichtwissen um die Aufgaben, die jetzt wichtig sind. Also Prioritäten zu setzen und sich auch aktiv dafür zu entscheiden, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Und sobald man sich entschieden hat, Dinge nicht mehr zu tun und klar ist, was man machen möchte, kommt man viel leichter in die Umsetzung, als wenn man immer damit hadert, tue ich jetzt gerade das Richtige.
Ja, als wenn man seinen Weg und seinen Fahrplan hat, ne?
Ja, genau.
Den Stationen dann auch vertraut. Du hast einen sehr hörenswerten Podcast, der auch Alles im Griff heißt. Und der wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Welche Rolle spielt der Podcast in deinem eigenen Marketingmix?
Also er spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle. Ich habe sowas wie eine interne Prioritätenliste für meine Marketingaktivitäten. Da ist der Newsletter ganz oben. Also es kommt fast nie vor, dass die Marketingpost, so heißt mein Newsletter, ausfällt. Und das nächstwichtige ist dann der Podcast. Und da gibt es jede Woche eine neue Episode und darüber gewinne ich neue Kunden. Und deswegen hat er natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle für mich.
Absolut. Und macht er ja wahrscheinlich auch Freude dann.
Total. Vor allen Dingen, seitdem ich Interview-Episoden auch mache jetzt.
Macht Spaß.
Ja.
Mir hat eine der letzten Episoden sehr gut gefallen, nämlich die, die mit den Glaubenssätzen auf. Habe ich mich da an der einen oder anderen Stelle sogar so ein bisschen ertappt gefühlt. Magst du noch mal etwas darüber sagen, wie sehr Glaubenssätze uns blockieren können?
Oh ja, oh, Glaubenssätze sind eine ganz streitentscheidende Sache, denke ich. Gerade, oder mir ist es auch aufgefallen in der Selbstständigkeit und ich habe ja den genauen Blick auch, wie es in der im Angestellten- oder auch im Beamtenverhältnis ist. Die Selbstständigkeit bringt viele Glaubenssätze zutage, um die man sich, glaube ich, sonst nicht so kümmert. Allein alles, was mit Imposter zu tun hat. Also wer bin ich denn, dass ich irgendwas zu Thema XY sagen kann? Oder was habe ich überhaupt zu sagen? Oder bin ich gut genug? Ja. Das heißt, ich glaube, es ist ein wichtiger Teil in der Selbstständigkeit, dass man auch an seinen Glaubenssätzen und an seinem Mindset arbeitet. Und dass man sich da auch gerne Hilfe holen darf, wenn man merkt, man bleibt dann irgendetwas hängen.
Da muss man ja fast drauf aufmerksam gemacht werden, weil das ist ja so in einem verankert und platziert, das kann man ja oft gar nicht artikulieren. Da muss man ja jemanden haben, der sagt, ich glaube, du bist der klassische Imposter. Lies das mal nach und schau mal, ob das so ist.
Ja, und ganz oft kommt man zum Beispiel eben nicht in die Umsetzung oder fragt sich, warum man nicht sichtbar wird, was man falsch macht. Und dann hängt das eben an solchen Punkten. Und wenn dann meine Kundinnen schon mal sagen, also irgendeinen Spruch sagen, dann sage ich immer, glaubst du das wirklich, dass das so ist? Und allein durch diese Frage werden sie dann oft schon zum Nachdenken gebracht und sagen dann so, nee, eigentlich glaube ich das nicht, aber ich lasse mich eben trotzdem aufhalten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man daran arbeitet.
Also deine Glaubenssätze-Folge ist eine absolute Empfehlung.
Danke.
Ich bin ja auch ein großer Freund davon, auch über Dinge zu sprechen, die im Businessaufbau nicht so gut funktioniert haben. Erfolgsstories finde ich total mega, aber ganz wichtig finde ich auch die Punkte, die mal nicht so super funktioniert haben. Und ich weiß noch, als wir gemeinsam in der Podcast-Gruppe waren, als ich, wie gesagt, noch ganz am Anfang war und du schon ein paar Schrittchen weiter, hatte eine Idee von dir nicht gut funktioniert. Mhm. Magst du da nochmal drüber sprechen? Ich glaube, das war ein Kurs, der nicht gut angekommen ist.
Genau.
Was hast du daraus gelernt?
Genau. Das ist ganz lustig, dass die Frage direkt nach den Glaubenssätzen kommt, weil, oder nach dem Mindset, weil das hing tatsächlich sehr eng zusammen. Ich habe zu der Zeit noch Pinterest-Marketing gemacht und hatte einen Online-Kurs entwickelt, Pinterest für Podcaster, also Pin Your Podcast. Und die Idee an sich war mega aus meiner Sicht. Die war richtig gut, seinen Podcast also über Pinterest zu vermarkten. Das Problem war nur, dass Pinterest zu der Zeit schon ihre Marschrichtung ziemlich verändert hatten, und zwar in eine Richtung, die mir eben nicht mehr so gut gefiel. Es fing damit an, dass man bestimmte Dinge nicht mehr verlinken konnte, dass sie sehr viel Videocontent haben wollten, und das entsprach nicht meiner vorherigen Werbung, die ich immer für Pinterest gemacht hatte, dass man das eben nicht tun braucht. Und da bin ich dann quasi so mit halbem Spaß nur in die Promotion dieses Kurses gegangen. Und das ist natürlich voll in die Hose gegangen. Und das merke ich auch immer wieder, auch bei meinen Kundinnen, wenn sie nicht zu 1000% hinter ihrem Angebot stehen oder hinter ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung, dann spürt das Gegenüber unterbewusst. Also das überträgt sich. Und das war wirklich, da hatte ich mir viel Arbeit gemacht. Ich habe auch in der Bewerbung habe ich mir vermeintlich viel Arbeit gemacht. Und das ist aber komplett nach hinten losgegangen.
Wie holst du dir neue Impulse für dein Business und entwickelst dich weiter?
Das ist eine spannende Frage. Oftmals ist es, glaube ich, so, dass ich in der Zusammenarbeit mit Kunden merke, was sie brauchen oder was ich noch nicht anbiete. Deswegen habe ich auch erst im zweiten Schritt zum Beispiel dieses Content-Coaching dazu genommen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, die wissen jetzt tendenziell, was sie machen sollten, aber sich dann tatsächlich hinzusetzen, die Blogartikel zu schreiben, sich tatsächlich hinzusetzen, die Podcast-Episoden zu erstellen, das fällt vielen noch schwer. Und ich glaube, dass das auch der Knackpunkt ist, dass man wirklich hinhört, was brauchen die Menschen, mit denen man zu tun hat? Womit kann man ihnen wirklich weiterhelfen? Und ganz oft ist es natürlich auch irgendwas von außen, wo man dann sieht, ah, okay, der macht jetzt das und das. Ich bin kein Freund vom Kopieren, das überhaupt nicht, aber es gibt natürlich manchmal ganz coole Impulse. Und was auch zum Beispiel hilft, das fällt mir so auf, ist, wenn ich schon mal Podcast-Episoden vorbereite oder Themensammlungen mache, da hilft tatsächlich KI auch dabei. Und da kommen auch manchmal ganz coole Ideen um die Ecke, wo ich mir denke, ach ja, das wäre auch was Tolles. Und deswegen nutze ich das inzwischen auch sehr gerne tatsächlich.
Ja, das wird nochmal eine Riesenveränderung geben.
Ja.
Wir sind ja schon mittendrin, nochmal eine Riesenveränderung. Genau, der Hintergrund meiner Frage war tatsächlich, dass das Marketing ja sehr schnelllebige Trends anbietet. Und die muss man ja als Experte zügig kennen und bewerten, um entsprechend beraten zu können und eben empfehlen zu können. Wird man für ein Thema ein Early Adopter oder reicht auch die Late Majority? Die sich aber natürlich genauso nachteilig auf das Business dann auswirken kann. Ne?
Also, da möchte ich nur noch einen Satz dazu sagen, weil wer mir ein bisschen folgt, der weiß das auch. Ich bin ja ein ganz großer Freund von Langform-Content, also sprich Blogartikel, Podcast, Video, weil die einfach den großen Vorteil haben, dass die zum Großteil auf der eigenen Plattform, also sprich auf der Website, stattfinden. Oder aber es sich zum Beispiel bei YouTube wird ja von Google indiziert, ist also auch für die Suchmaschinen interessant. Also alles, was direkt über die Suchmaschine interessant ist, finde ich per se schon mal sehr sinnvoll. Ich bin kein großer Freund von dieser Trendhüpferei, auch wenn ich beim Marketing unterstütze, aber ich bin niemand, der sagt, oh, da kommt jetzt irgendwie ein neuer TikTok-Trend, dem musst du jetzt unbedingt folgen, weil ich glaube, dass das gerade bei meinen potenziellen Kundinnen den totalen Stress auslöst. Ja, also die sind per se nicht so die Gruppe, die sagt, oh, cool, ein neuer Trend, da will ich jetzt unbedingt mitmachen. Es mag das geben und das mag auch für bestimmte Altersgruppen oder auch sonstige Gruppen interessant sein oder auch für bestimmte Businesses interessant sein. Aber ich bin eher nicht so sozial oder Social Media affin, weswegen ich das auch nicht als allererstes empfehlen würde.
Du bist da ja vor einigen Wochen auch einen sehr konsequenten Schritt in deiner eigenen Fokussierung gegangen.
Ja.
Du hast dich von Instagram getrennt. Das finde ich einen relativ mutigen Schritt, glaube ich. Wie kam es zu der Entscheidung und wie fühlt es sich an im Rückblick auf die erste Woche?
Also ich hatte mich ja schon so teilverabschiedet oder ich muss sagen, ich war mit der Selbstständigkeit, war ich schon recht engagiert auf Instagram. Habe also versucht, mich da immer wieder zu zeigen und habe aber gemerkt, so richtig, hundertprozentig fühle ich mich nicht wohl auf der Plattform. Ich mag Instagram privat sehr gerne, aber für mein Business oder um mein Business da zu promoten, habe ich das zu wenig gemacht, damit es richtig gut funktionieren könnte. Und damit es richtig gut funktioniert, hätte ich viel mehr Zeit investieren müssen und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich Ende 23 war das, glaube ich, habe ich mich ja schon so teilverabschiedet oder sogar schon 22 im Dezember und habe gesagt, ich benutze Instagram nur noch wie ein Portfolio. Das heißt, ich halte es aktuell, dass die Leute wissen, mich gibt's noch und ich arbeite noch, aber ich bin jetzt nicht mehr in den Stories oder so aktiv. Und dann bin ich auf einem Netzwerktreffen gewesen in Köln auf dem Coachcamp und da sagte eine der Anwesenden, ja, ihr würde immer gesagt, sie müsste unbedingt auf Instagram aktiv sein. Und dann habe ich gesagt, du musst mal per se gar nichts, wenn du nicht möchtest. Dann hat sie gesagt, ja, aber Instagram, ich sag, weißt du was, ich lösche jetzt meinen Instagram-Account, dann siehst du, wie wichtig Instagram ist. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht auch aufgrund der politischen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, einen zusätzlichen Anlass gehabt hätte. Also es sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Mein Facebook-Account ist gehackt worden, deswegen konnte ich keine Werbung schalten, was vielleicht noch interessant gewesen wäre für mich auf Meta. Und dann die politischen Gegebenheiten, Zuckerbergs aktuellsten Entscheidungen, mit denen ich nicht mitgehen kann und dann noch dieser Zusammenkunft mit der Kollegin in Köln. Und daraufhin habe ich tatsächlich meinen Instagram-Account gelöscht. Ich vermisse ihn auch nicht. Es hat schon in meiner Umgebung oder in meiner Bubble schon so einen kleinen Aufschrei gegeben oder eben auch so eine Reaktion wie von dir eben. Ich kann auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich nicht irgendwann mir wieder ein Portfolio anlege auf Instagram, um da einfach zu sein. Aber aktuell sehe ich da keine Veranlassung. Bin ganz happy ohne.
Ja, es wird momentan sehr kontrovers diskutiert. Das liest man ja auf ganz vielen Kanälen. Kann man neugierig bleiben, in welche Richtung das weitergeht.
Ja, genau.
Finde ich jetzt einen interessanten Schritt. Wäre auch vielleicht wert, mal nachzuhorchen, wie es dir in einem Jahr so damit geht.
Ja. Ja.
Oder Business-Treibende jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Und ganz oft bilden sich ja dann auch neue Spieler oder treten neue Spieler aufs Feld.
Ja.
Immer sehr neugierig, wie diese Reise dort weiterging.
Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, immer sich zu überlegen, was passiert denn tatsächlich, wenn ich auf einem Kanal nicht mehr bin? Das ist auch eine Frage, die ich immer mit meinen Kundinnen bespreche, wenn du dich jetzt dagegen entscheidest, auf Kanal XY aktiv zu sein. Was passiert denn dann tatsächlich? Hat das wirklich negative Auswirkungen oder ist es nur etwas, was uns immer gesagt wird, dass dem so ist? Bei mir ist es faktisch so, ich habe über Instagram nur eine direkte Kundin gewonnen in der Zeit, wo ich aktiv war. Und das ist natürlich ein Return on Investment, der einfach grottenschlecht ist. Ja, und das mag für andere Businesses anders sein und für andere Personen, aber es ist wichtig, dass man hinschaut und sich dann auch überlegt, möchte ich wirklich diese Zeit investieren für keinen Return quasi. Und ganz oft ist das schon die Frage, die dazu führt, dass man sagt, nee, eigentlich kann ich den Kanal auch wirklich stilllegen, weil er mir keine Kunden, keine Sichtbarkeit bringt. Ob das jetzt Instagram ist oder irgendetwas anderes, sei dahingestellt. Aber mal so als Denkanstoß.
Das muss jeder für sich dann entscheiden.
Genau.
Ne? Wo der größere Return dann zurückkommt und was einfach nice ist, um sichtbar zu sein.
Ja.
Und nett ist, um
genau
zu bleiben.
Das ist ja auch noch was ganz anderes. Wenn es mir jetzt extrem viel Spaß gemacht hätte, dann würde ich nie sagen, du musst den Kanal dicht machen. Aber dann passt es ja, dann ist ja der Spaß auch ein Stück weit Return, ja? Oder der Energieeinsatz nicht so hoch. Aber wenn der Energieeinsatz unglaublich hoch ist und dann der Return on Investment nicht stimmt, dann ist das ein klares Zeichen zu sagen, auf dem Kanal bin ich für mein Business nicht mehr aktiv.
Der Kanal ist etwas entbehrlich, genau.
Genau.
Du hast ja schon skizziert, auf welchen Kanälen du unterwegs bist und
genau,
wie du dein Business promotest. Genau.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache erwähnen, die mir auf deiner Website sehr gut gefallen hat. Du hast deine 5 wichtigsten Werte skizziert und du hast aufgezeigt, welches deine Wunschkundinnen sind.
Mhm.
Das hat mir gut gefallen. Wie gelingt es dir, deine Werte im Business einzusetzen, Silke?
Also ich habe ja, einer der höchsten Werte, die ich habe, ist Authentizität. Und ich glaube, dass das auch super wichtig ist. Also man wird bei mir nicht erleben, dass ich jemandem, sag ich jetzt mal, nach dem Mund rede, weil ich denke, der anderen Person gefällt eine Antwort besser als die andere. Ich bin da sehr ehrlich. Ich glaube, dass meine Kunden das auch in der Zusammenarbeit mit mir erleben. Ich versuche einfach auch im Business mich so zu verhalten, wie ich das im Privatleben lebe. Und da ist mir ein gutes Miteinander, ein humorvolles Miteinander, eine gute Zeit miteinander zu haben, auch wenn man miteinander arbeitet, ist mir eben extrem wichtig. Und ich glaube, dass man auch dadurch, dass man sowas auf eine Website schreibt, und die Über-mich-Seite ist ja nun mal die meistgelesenste Seite auf Webseiten, dass man dadurch schon viele Menschen auch einfach aussortieren kann. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber dass man sie aussortieren kann und sich dadurch auch die Menschen heranzieht, mit denen man eben gerne zusammenarbeiten möchte. Und das ist ja das Feine in der Selbstständigkeit, dass wir selber entscheiden dürfen.
Würdest du dann sagen, gerade dieses Kundinnenprofil, wenn du das so durchdenkst, sind das dann tatsächlich die Kundinnen, die du hast, die so grob diesen Werten und diesem Profil entsprechen? Geht das
ja.
Sortiert sich das automatisch ein?
Ja, es sortiert sich und ich habe ja dieses Kundenprofil, das mache ich mit meinen Kunden im Programm auch. Das mache ich ja nicht deshalb, weil ich möchte, dass nur Menschen zu mir kommen, die 100% diesem Wunschkundenprofil entsprechen. Ich glaube, dass man dieses Wunschkundenprofil zum einen deshalb erstellen sollte, damit man sich darüber bewusst wird, was man selber gerne möchte und auch das, was man nicht möchte. Großer Punkt sind zum Beispiel, dass niemand von uns möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die die Arbeit nicht wertschätzen und nicht bezahlen möchten. Das sind so Punkte. Und mit so jemandem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite hilft das Wunschkundenprofil auch total dabei, zu kommunizieren. Also egal, welches Content-Piece ich erstelle, ich habe eben dieses Wunschkundenprofil vor Augen und spreche diese Person ein oder an, die ich mir eben wünschen würde, dass sie das hört. Und natürlich sind meine Kundinnen entsprechend nicht zu 100% diesem Profil, aber eben zu 90%. Und damit ist ja schon eine ganze Menge gewonnen.
Ja, absolut. Das findet sich dann. Das ist dann
wie. Ja, genau. Ja, das ist wie ein Match. Ja.
Silke passt zu dem, genau, was ich jetzt erreichen möchte oder dann eben nicht. Aber dann ist es ja auch fair zu sagen, nee, da brauche ich einfach irgendwie eine andere Art.
Ja. Aber seitdem ich das so klar kommuniziere, sind die Fehlschüsse, sage ich jetzt mal, oder die Fehltreffer sehr viel geringer geworden. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, wie gesagt, wie ein Match. Ne?
Ja, genau.
Ich sortiert das schon für sich dann so.
Ja.
Ja, genau, die Silke ist genau die Person, die ich an dem Punkt jetzt in meinem Business und in meinem Leben brauche.
Ja,
sehr schön. Ich habe mir dann noch eine kleine Sache überlegt. Silke, einer deiner 5 Werte ist Humor.
Ja.
Gerne mal schwarzer Humor. Habe ich gelesen. Und ich habe deine Gedanken zum Thema Humor mal in ChatGPT eingegeben und habe die App gebeten, mir einen passenden Witz dazu herauszusuchen.
Jetzt bin ich gespannt.
Pass auf. Die Kategorie war Businesswachstum. Und der Witz geht so: Mein Online-Business ist so schnell gewachsen, dass es jetzt nicht nur seine eigenen Rechnungen bezahlt, sondern auch meiner Kaffeemaschine eine Gehaltserhöhung gönnt.
Ja, das passt zu mir. Ach, wie schön. Was für eine schöne Idee.
Da habe ich gedacht, hey, ist doch perfekt.
Absolut.
Da war ich sehr beeindruckt, wie schnell,
ja,
schnell ChatGPT uns verstanden hat.
Genau. Ja.
Also wenn das passiert, ist, glaube ich, bei dir und deinen Kundinnen alles richtig gelaufen.
Ja, das stimmt. Schön, gefällt mir.
Genau, also in diesem Sinne, ich glaube, wir können noch ganz viel darüber erzählen, aber so langsam kommen wir schon zum Ende. Das schöne Gespräch. Ja. Das war jetzt eine ganz große Inspiration.
Dankeschön.
Mitgenommen.
Hat mich sehr gefreut.
Genau, also in diesem Sinne ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg im Online-Business, viele spannende Kundinnen und weiterhin viel Freude in der Umsetzung und natürlich in deiner schönen Wahlheimat mit viel Sonne im Herzen und im Außen.
Danke.
Grüße in die Berge und ein herzliches Dankeschön.
Danke, herzlichen Dank auch an dich. Es hat mir große Freude gemacht.
Sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.